Also es kann manchmal sein, dass es jetzt keinen polizeilichen Sachverhalt oder sowas gibt, zu dem man jetzt hinfahren müsste und den rechtlich aufnehmen müsste. Aber uns geht es natürlich darum, dass man auch bürgernah auftritt und dem Bürger mal helfen kann. Das geht auch manchmal damit los, dass man durch die Innenstadt vielleicht fährt im Rahmen der Streife und von Bürgern angesprochen wird und die einfach mal eine Auskunft haben möchten. Also das gibt's schon. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das so ist.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist.
Moin und herzlich willkommen zu Radioaktiv auf Streife. Ich bin Jule Stolpe und durfte einen Tag lang mitfahren bei einem Streifenteam der Polizei in Hameln. Als Kind wollte ich immer genau das werden, Polizistin. Und umso spannender war dieser Tag für mich, an dem ich von Verfolgungsfahrten mit Blaulicht über einen Ladendiebstahl bis hin zu einem in Gewahrsam genommenen Randalierer so einiges erleben durfte und einen Einblick bekommen habe in das Tagesgeschäft unserer lokalen Gesetzeshüter. Sie können jetzt auch mit dabei sein, wenn Sie mögen. Viel Spaß wünsche ich Ihnen mit Radioaktiv auf Streife.
Freitag rund um die Mittagszeit in der Polizeiinspektion hier in Hameln geht's gleich los mit dem Spätdienst und ich darf heute mit dabei sein. Genug Wasser, ein paar Snacks und Wechselklamotten habe ich schon eingepackt. Das ist wichtig, falls wir bei einem längeren Einsatz oder mehreren hintereinander mal länger außerhalb der Wache sind und damit wir uns dann trotzdem eben gut versorgen können. Oder eben die Kleidung wechseln, falls es regnet und das Wetter heute, ja, das sieht tatsächlich nicht ganz so stabil aus, also habe ich Ersatzhose und Shirt im Rucksack. Ansonsten habe ich mich gar nicht so groß vorbereitet, ehrlich gesagt, sondern bin einfach gespannt und vor allen Dingen neugierig, was mich heute im Laufe des Tages so erwartet. Und deswegen, ja, mache ich mich jetzt auch langsam mal auf den Weg zur Wache.
Angekommen auf der Wache treffe ich auf Labinot Zaidia und Jill Danger, meine Kollegen für heute. Labinot ist 25 Jahre alt und schon seit 4 Jahren im Einsatz- und Streifendienst in Hameln. Jill kommt aus Hessisch-Oldendorf, studiert aktuell an der Polizeiakademie Niedersachsen in Oldenburg und absolviert ihr Pflichtpraktikum hier. Die beiden sind also Teil der Spätschicht heute. Doch bevor es an die Übergabe im Aufenthaltsraum geht, hat jeder Polizist und jede Polizistin die gleiche Routine bei Dienstbeginn.
Es ist grundsätzlich so, dass wir als allererstes uns erstmal umziehen, in unsere Uniformen reinschlüpfen und dann schauen wir, dass unsere Führungs- und Einsatzmittel vollständig sind. Sei es die Führungs- und Einsatzmittel an der Person oder auf unseren Streifenwagen, die wir im Dienst fahren. Das geht dann ganz normal los, dass wir unsere Dienstwaffe aus unseren Waffenfächern holen, uns Funkgeräte schnappen, in meinem Fall jetzt auch eine Bodycam, und dann gehen wir zu den Streifenwagen und schauen da, ob alle Führungs- und Einsatzmittel vollständig sind. Da geht es beispielsweise darum, dass wir gucken, dass unsere Röhrchen vorhanden sind für unseren mobilen Alkomaten, wenn wir beispielsweise Atemalkoholtests durchführen wollen oder ähnliches, oder dass wir unsere Formulare alle dabei haben, dass wir vor Ort dann tätig werden können.
Neben Funkgerät, Dienstwaffe und Streifenwagen gehört seit ein paar Jahren auch eine Bodycam, also eine Kamera am Körper, zu Labinots Führungs- und Einsatzmitteln, die später an diesem Tag auch noch zum Einsatz kommen sollte.
Dass wir dann vor Ort objektiv einmal festhalten können, wie der ganze Sachverhalt war. Unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise bei gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben anderer Personen, können wir diese Bodycam einsetzen und dann einmal dokumentieren, wie der Sachverhalt sich vor Ort dargestellt hat. Das geht dann so nach dem Prinzip, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also das ist natürlich dann auch vor Gericht als Beweismittel zulässig, dass man vor Gericht dann auch im Zweifel sehen kann, wie wir vor Ort gehandelt haben, ob wir ein Fehlverhalten von unserer Seite aus vorzeigen können oder eben das Verhalten von den Beschuldigten. Beispielsweise, wenn es dann in Richtung Widerstand oder tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte geht, dass wir das dann dokumentiert haben. Ne? Ich habe diese Einweisung bekommen und führe seitdem auch eigentlich in jedem Dienst eine Bodycam mit, dass ich für den Fall der Fälle dann damit gewappnet bin. Ne? Ja?
Wir sollen zu einem Ladendiebstahl fahren.
Ladendiebstahl, ja.
Und während wir uns da gerade so über die Vorteile der Bodycam unterhalten, klopft Jill an die Tür und wir müssen los. Einsatz geht natürlich vor, also wird das Aufnahmegerät eingepackt und los geht's. Mit dem uns zugewiesenen Streifenwagen machen wir uns auf den Weg in die Hamelner Innenstadt. Der Wagen bahnt sich durch die Fußgängerzone. Ein kleines Mädchen winkt ins Polizeiauto, die Polizisten winken zurück. Es herrscht keine Hektik, denn die Einsatzlage ist ziemlich eindeutig. Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes hat zwei junge Mädchen dabei erwischt, wie sie Produkte mitnehmen wollten, ohne zu bezahlen. Und die beiden nun im Büro festgesetzt. Alles in allem also eine übersichtliche Lage, die sich uns darbietet, als wir das große Büro der Filialleiterin betreten. Jill übernimmt die Aufnahme der Daten und die Taschendurchsuchung der 14- und 15-jährigen Jugendlichen. Dabei kommt heraus, dass es sich um geklaute Produkte im Wert von ungefähr 21 Euro handelt. Als das berühmte Piepen beim Rausgehen sie verriet, waren sie sofort bereit, die Produkte zu bezahlen. Zu spät. Die Filialleiterin informierte die Polizei und der Drogeriemarkt erstattet Anzeige gegen die beiden. Beim ersten Mal hat sowas oft keine Konsequenzen, erzählt Labinot später. Aber vor einem Richter wird der Fall trotzdem landen. Schließlich sind beide bereits strafmündig. Nach der Aufnahme der Daten und der Zeugenbefragung der Mitarbeiterin kommt der wahrscheinlich unangenehmste Teil für die Mädels, denen ihr Diebstahlversuch leid zu tun scheint. Polizeikommissar Seydia muss per Telefon mit je einem Elternteil sprechen, um diese zu informieren und die Erlaubnis einzuholen, dass die beiden jugendlichen Täterinnen nach Hause gehen dürfen. Andernfalls müssten sie uns auf die Wache begleiten und von dort aus abgeholt werden. Die Mädchen können ihre Mütter jeweils erreichen, die natürlich nicht begeistert sind von dem Anruf eines Polizisten, willigen aber ein, dass sie allein nach Hause gehen können. Statt mit Wimperntusche, Parfüm und Co. verlassen die beiden also mit einer Anzeige, einem einjährigen Hausverbot und einer Polizeieskorte den Drogeriemarkt, wobei letzteres die Höchststrafe für die beiden sein dürfte, denen es sichtlich peinlich ist, gemeinsam mit Labinot und Jill an der Kundschaft vorbei aus dem Laden zu gehen. Tja, da seid ihr wohl selbst schuld dran. Ich würde vorschlagen, nächstes Mal lasst ihr sowas einfach, sagt einer der Polizisten und sorgt dann doch noch für einen Moment der Lockerheit. Locker, wenn es passt, eher autoritär, wenn es nötig ist. Diese Anpassungsfähigkeit ist mir an diesem Tag immer mal wieder aufgefallen.
Und das fand ich heute sehr, sehr interessant, denn ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ihr euch immer ganz schnell auf die Person, denen ihr begegnet, einstellt. Das bedeutet, ihr seid nicht immer die gleiche Version eines Polizisten. Weißt du, wie ich das meine? Genau.
Also es ist natürlich so, dass man sich dem Bürger auch anpassen muss. Ne? Also gerade wenn man jetzt mit jemandem zu tun hat, der vielleicht nicht ganz so gut der deutschen Sprache mächtig ist oder vielleicht einen gerade nicht so gut versteht, dann ist es natürlich so, dass man auf den Bürger speziell eingeht. Das ist immer ein Einzelfall, den man da begegnet und man muss sich immer darauf einstellen, wie der Bürger einem gegenübertritt. Ne? Also es gibt so dieses, was du meintest, mit mehrere Versionen voneinander, dass es die gibt, kann ich schon verstehen. Man passt sich da natürlich immer an. Ne? Uns ist natürlich auch wichtig, dass wir auch die Bürgernähe letztendlich zeigen. Also es ist natürlich was anderes, wenn man immer sehr, sehr förmlich auftritt und sehr distanziert ist oder ähnliches. Aber es gibt auch manchmal Einsätze, bei denen man vielleicht Streitigkeiten ganz gut schlichten konnte und beide Personen sich dann wieder im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme vielleicht wieder so im Einen miteinander sind. Da kann man natürlich auch mal die Stimmung auch ein bisschen auflockern oder ähnliches. Ne? Das muss jetzt nicht alles immer so förmlich sein, sondern man darf ruhig auch mal Spaß haben, auch mit dem Bürger zusammen, ne? Und geht dann immer individuell auf den Bürger letztendlich ein. Ne? Das ist jetzt auch was anderes, wenn ich eine erwachsene Person vor mir habe oder jetzt wie bei unserem letzten Sachverhalt, wenn man Kinder vor einem hat. Ne? Ich könnte jetzt auch vor Kindern anfangen, das rechtlich irgendwie auseinander zu klamüsern, aber das ist gar nicht Sinn der Sache. Ne? Es geht ja da gerade bei Kindern eher um den erzieherischen Aspekt, der hinter unserer Maßnahme steckt. Und da passt man sich dann natürlich auch in der Gesprächsführung an, das ist ganz klar. Also mit einem Erwachsenen redet man natürlich anders als mit einem Kind.
Und auch wenn man mit einer verängstigten Ehefrau redet, passt man sich dementsprechend an. Das wird mir klar, als wir in einem Mehrfamilienhaus eines Hamelner Ortsteils stehen und eine Frau aufmacht, die behauptet, sie habe die Polizei gar nicht gerufen. Die Polizeikommissare halten sich mit dieser Aussage nicht weiter auf, weil es ganz eindeutig sie war, die den Notruf absetzte, aber in Hörweite ihres Mannes ganz offensichtlich Angst davor hatte, das zuzugeben, wie Labinot später erklärte. Die beiden Polizisten gehen trotzdem in die Wohnung. Die Frau und der Mann werden in separaten Zimmern befragt. Es habe nur einen lauten Streit gegeben, keine Handgreiflichkeiten, dieses Mal nicht. Da decken sich die Aussagen der beiden, während die Frau aber sagte, ihr Mann wohne sowieso schon länger nicht mehr in dieser Wohnung, wolle nur etwas holen und dann gehen, war der Mann damit nicht so richtig einverstanden. Es sei doch sein Zuhause, warum solle er also jetzt einfach gehen? Zur Einordnung, die beiden sind Polizei bekannt. Häusliche Gewalt spielte hier mutmaßlich eine Rolle. Auch das Jugendamt war aufgrund der gemeinsamen Kinder bereits einmal eingeschaltet. Trotzdem eine schwierige Situation für die Polizei. War der Mann hier noch gemeldet, sei es sehr schwierig gewesen, ihn aus der Wohnung herauszuschmeißen. Deshalb versuchte Polizeikommissar Seydia es auf einem anderen Weg, überzeugte ihn einfach davon, gemeinsam mit der Polizei die Wohnung zu verlassen. Das tat er auch ohne weitere Vorkommnisse. Wir kehrten aber nochmal zu der Frau zurück, die zwar immer noch sichtlich aus der Ruhe gebracht schien, weiterhin versicherte, Handgreiflichkeiten habe es dieses Mal nicht gegeben. Ihr Mann habe auch keinen Schlüssel mehr für die Wohnung. Die Kinder werden ihn reingelassen haben, sagt sie. Darauf muss die Polizei sich verlassen. Sie versichern ihr nochmal, dass es immer besser sei, einmal zu viel anzurufen als einmal zu wenig, verließen dann die Wohnung, nicht ohne noch einmal die Kellerräume nach dem Mann zu durchsuchen, um sicherzugehen, dass er auch wirklich weggegangen war. Ansonsten blieb jetzt nur noch ein Eintrag ins System und ein Hinweis an das Jugendamt, das ja aber ohnehin schon informiert war. Immer lieber einmal mehr als einmal zu wenig anrufen, das meint Labinot übrigens sehr ernst. Nicht nur bei solchen heiklen Fällen von mutmaßlicher häuslicher Gewalt. Genervt von vermeintlich unnötigen Einsätzen sei er sehr selten.
Also es kann manchmal sein, dass es jetzt keinen polizeilichen Sachverhalt oder sowas gibt, zu dem man jetzt hinfahren müsste und den rechtlich aufnehmen müsste. Aber es geht ja manchmal schon los, dass vielleicht Personen mal anrufen bei der Polizei und mal nachfragen, wie man am besten von A nach B kommt. Oder gibt es irgendwelche Absperrungen oder gibt es irgendwelche Baustellen oder sowas. Ne? Dann sind das normalerweise auch immer so Sachen, wo man sich jetzt denkt, okay, grundsätzlich ist das jetzt nicht erforderlich, daraus einen Sachverhalt zu machen, wo die Polizei jetzt hinfährt oder ähnliches. Aber uns geht es natürlich darum, dass man auch bürgernah auftritt und dem Bürger mal helfen kann. Das geht auch manchmal damit los, dass man durch die Innenstadt vielleicht fährt im Rahmen der Streife und von Bürgern angesprochen wird und die einfach mal eine Auskunft haben möchten. Oder vielleicht einfach mal die Meinung eines Polizeibeamten zu einem gewissen Thema hören möchten. Es gibt viele Sachen, die kann man am Telefon klären. Manchmal gibt es aber auch Sachen, bei denen vielleicht auch mal lebensälteren Menschen, die nicht mehr so mobil sind oder ähnliches, geholfen werden sollte. Und dann ist es natürlich so, das geht dann nach dem Grundsatz lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Und wenn man am Ende zu einem Sachverhalt hinfährt, zu einer Person, mit der in Kontakt tritt und dann merkt, okay, das ist jetzt kein Strafverfahren, was erforderlich ist, was ich einleiten müsste, aber ich könnte der Person trotzdem im Alltag vielleicht mal helfen oder eine Auskunft geben über ein Thema, was die Person interessiert hat oder sowas, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also man muss jetzt nicht die Polizei immer nur dann anrufen, wenn es wirklich brennt, sondern das ist natürlich auch der Sinn der Sache, dass wir immer erreichbar sind und vielleicht auch mal dem Bürger am Telefon auch mal so eine Auskunft geben können. Ne? Gerade wenn vielleicht irgendwelche amtlichen Behörden oder ähnliches zur Nachtzeit nicht geöffnet haben, wie man es kennt, dass man dann sich vielleicht mal an die Polizei wendet und fragt, hier, ich habe mal eine Frage, ich weiß, das betrifft jetzt vielleicht nicht die Polizei, aber vielleicht können Sie mir da einmal helfen. Also das gibt's schon. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das so ist.
Ein solcher Einsatz wartet an diesem Tag in der Hamelner Innenstadt auf uns. Wieder mit dem Streifenwagen durch die Fußgängerzone, wieder ohne Blaulicht. Eine einzelne Frau liegt vor dem Hochzeitshaus, umgeben von Plakaten mit Sprüchen und Bildern aus dem Gazastreifen. Eine Protestaktion gegen den Krieg im Nahen Osten, wegen der jemand der Polizei Bescheid gab. Zu tun gibt es für uns allerdings nichts. Solange die Frau dort alleine liegt, darf sie das tun. Erst ab zwei Personen wäre es eine spontane Versammlung, die von den Gesetzeshütern kontrolliert werden müsste, erklärt Labinot mir und auch der am Boden liegenden Frau. Klärt mit ihr noch ab, wie lange sie vorhat, dort zu liegen und erklärt den Einsatz für beendet. Die Lage, die sich vor dem Hochzeitshaus ergibt, ist keine für die Polizei. Trotzdem geht es nicht sofort zurück zur Dienststelle. Wir fahren Streife. Wenn es zwischendurch mal ruhig ist, können wir Präsenz zeigen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und selbst entscheiden, welche Maßnahmen wir durchführen, sagt Labinot und meint damit zum Beispiel Einbruchsprävention in Wohngebieten, allgemeine Verkehrskontrollen oder die Ahndung von Gurt- und Handyverstößen. Dabei gebe man vor allem Acht auf Pkw, in denen Kinder sitzen. In denen sei es nämlich umso wichtiger, solche Verstöße zu ahnden und zum Beispiel sicherzugehen, dass alle richtig angeschnallt sind. Auf der Dienststelle wartet noch einiges an Schreibkram, der auch einen großen, nicht zu unterschätzenden Teil der Polizeiarbeit ausmacht, sagt meine beiden Streifenkollegen, aber bevor wir uns dem widmen können, wartet meine erste Blaulichtfahrt auf uns. Ein Autofahrer hat den Notruf gewählt, weil ein anderes Auto in Schlangenlinien gefahren sei. Der Anrufer ist aber nicht hinter besagtem Auto geblieben und obwohl wir mit sehr hohem Tempo und Sonder- und Wegerechten aus Hameln raus Richtung Großberkel und Erzen düsen, finden wir den beschriebenen Pkw nicht. Die Verfolgungsjagd ist also nach kurzer Zeit bereits beendet. Wie frustriert ist man als Polizeikommissar, wenn sowas passiert und man keine Chance hat, den Sachverhalt aufzuklären, der ja mutmaßlich auch eine Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmenden darstellt?
Natürlich ist das sehr ärgerlich, wenn man jemanden gerade mit Sonder- und Wegerechten oder ähnliches sucht, wenn man einen Hinweis bekommen hat und diese Person dann gerade nicht findet. Es gehört aber nun mal dazu. Also es gibt so viele verwinkelte Straßen, dass man da auch mal eine Person vielleicht nicht antrifft. Es kommt dann immer nur auf das Delikt an, welches man gerade verfolgt. Also je höherwertiger das Delikt, desto größer ist auch unser Interesse, dass wir diese Person dann letztendlich auch antreffen. Je nachdem gibt es dann Einsätze, bei denen man die Fahndung dann auch abbrechen kann oder auch Einsätze, bei denen man die Fahndung nicht abbricht und so lange fahndet, bis man die Person angetroffen hat.
Und abbrechen mussten wir zunächst auch die nächste Verfolgungsfahrt. Wir haben das gesuchte Auto mit passendem Kennzeichen zwar gesichtet, beim Drehen im dichten Feierabendverkehr in der Hamelner Innenstadt jedoch verloren. Zunächst, denn nach einem Tipp über Funk finden wir das Auto abgestellt auf einem Supermarktparkplatz. Trotzdem stellte sich dieser Einsatz als Nullnummer heraus. Das Auto, das angeblich eine Menge Öl verlieren würde, verliert gar kein Öl und somit gibt es auch keinen Grund, diesen Sachverhalt weiter zu verfolgen. Zwei Verfolgungsfahrten habe ich also miterlebt. Die gibt es bei der Polizei aber auch eine Nummer spektakulärer, erzählt Labinot. Sein bislang prägendster Einsatz war nämlich seine erste Verfolgungsfahrt, bei der ein PKW erst Schlangenlinien gefahren und dann mit einem Grundstückzaun kollidiert ist. Der Fahrer hatte über 1,1 Promille im Blut. Labinot und seine Kollegen nahmen ihm Führerschein und Fahrzeugschlüssel ab, entließen ihn dann nach den notwendigen Maßnahmen. Und dann ging dieser Einsatz, nachdem er eigentlich bereits beendet war, erst richtig los.
Nach unseren Maßnahmen haben wir die Person dann entlassen und ich glaube, das war 2 Minuten, nachdem wir die Person entlassen haben, konnten wir selbst sehen, wie die Person sich erneut in einen anderen Wagen gesetzt hat und erneut losgefahren ist. Und wir wussten dann ja natürlich, dass die Person alkoholisiert ist in dem Fall und losgefahren ist und als er dann wieder von diesem Hof gefahren ist, hat er uns erblickt, hat uns gesehen und hat quasi Vollgas gegeben. Und wir sind dann natürlich mit Sondern Wegerechten hinterhergefahren und hatten eine Verfolgungsfahrt, die sich durchs ganze Stadtgebiet gezogen hat. Also ich glaube, die Gesamtstrecke, die wir zurückgelegt haben, war über 5 Kilometer lang oder ähnliches. Und das ist natürlich besonders gefährlich, wenn man natürlich weiß, dass die Person alkoholisiert ist und vor allem wegfährt und dann auch mit Geschwindigkeiten, die teils über 150 km/h waren, ist das natürlich schon sehr... Ja, da muss man natürlich sehr vorsichtig an die Sache rangehen, weil man natürlich darauf achten muss, dass die Person auch niemanden zu Schaden kommen lässt oder nicht selbst sich im Zweifel noch verletzt. Ne? Wir konnten die Person dann zum Glück durch eine Sperrung, eine Straßensperrung dann zum Anhalten bringen und haben die Person dann erneut angetroffen. Ist natürlich dann rechtlich gewesen, natürlich nochmal eine Verfolgungsfahrt einmal, die da rechtlich in Betracht kommt, dann eine erneute Trunkenheitsfahrt, die wir da hatten und die Person ist dann sogar nach Rücksprache mit dem Gericht in unserem Polizeigewahrsam gelandet. Also die Person durfte bei uns dann auch schlafen die Nacht, um einfach zu verhindern, dass das nochmal passiert. Ne? Der Wagen, mit dem er weggefahren ist, der wurde dann auch beschlagnahmt, als Tatmittel eingezogen, so gesehen.
Das Fahren mit Sonder- und Wegerechten, das ist eine der schwierigsten Aufgaben der Polizei, zumindest wenn Sie mich fragen. Schließlich balanciert man ständig zwischen, wir müssen so schnell wie möglich zum Einsatzort und wir dürfen auf gar keinen Fall andere Verkehrsteilnehmende oder uns selber gefährden.
Der Grundsatz, so das klassische Beispiel ist, dass eine Gefahr für Leib oder Leben vorliegt und wir schnell zum Einsatzort gelangen müssen, um eben tätig zu werden, ne? Unter diesen Voraussetzungen fahren wir dann mit Sonder- und Wegerechten zum Einsatzort. Da gibt es ein paar Vorschriften, also das bedeutet jetzt nicht, dass ich einfach fahren kann, wie ich möchte. Es geht trotzdem darum, mit den Wegerechten sind die anderen Verkehrsteilnehmer verpflichtet, Platz zu schaffen. Das bedeutet aber nicht, dass ich einfach knallhart durchziehen kann und so fahren kann, dass ich andere Verkehrsteilnehmer gefährde. Ne? Also es gibt bestimmte Voraussetzungen. Darunter zählt zum Beispiel, dass ich selbst, wenn wir innerorts mal mit Sonder- und Wegerechten fahren, nicht so übermäßig fahre, dass ich nicht mehr reagieren könnte, wenn vielleicht doch mal ein spielendes Kind auf die Straße rennt oder ähnliches. Da muss ich trotzdem immer noch bereit sein, als Fahrzeugführer den Streifenwagen so zu führen, dass ich eben keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährde.
Zwei dieser Blaulichtfahrten hinter uns kehren wir zurück zur Wache. Zwischendurch ist jetzt mal Zeit fürs Mittag- bzw. Abendessen. Klassische Pausen gibt es im Einsatz- und Streifendienst nicht. Einsätze gehen vor und zwar nicht nur bei Radioaufnahmen, sondern auch, wenn es ums Essen geht. Die Einsatzfrequenz ist immer unterschiedlich. Manchmal sind es eine Handvoll, manchmal hetzen die Beamten von Einsatz zu Einsatz. Die meisten Einsätze in den Spätdiensten oder in den Wochenendnächten. Auch Polizeiakademie-Studentin Jill Danger hat während der letzten 3 Monate Pflichtpraktikum einige dieser aufregenden Schichten miterlebt. Obwohl sie noch in der Ausbildung ist, trägt sie bereits eine Waffe und ist als vollwertige Kraft im Streifendienst mit dabei. Das ist also schon mal ein echter Härtetest fürs Berufsleben.
Im Studium, Studiengebiet 5 nennt sich das, das ist halt alles praktisch, da übt man das so ein bisschen. Also man geht das halt ja, im Studium einfach alles so ein bisschen durch, was muss man machen, was muss man nachfragen, was ist wichtig und wie man das halt alles so macht, die Abläufe. Und dann im Praktikum wird man erstmal so langsam rangeführt, sage ich mal, und dann nach und nach kann man dann immer mehr machen und das ist eigentlich schon ganz normal wie ja, wie wenn man dann irgendwann mal fertig ist.
Du hast vorhin im Auto gesagt, dass du dich eigentlich noch fast an alle Einsätze hier aus dem Praktikum erinnern kannst, weil das so ja die ersten Einsätze sind.
Ja.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre so der spektakulärste Einsatz?
Spektakulär ist schwierig. Also es gibt immer so ein paar Sachen, die mir halt so voll im Kopf geblieben sind.
Mhm.
Wir hatten einmal einen Widerstand, so der erste Widerstand, das bleibt ja schon mal so im Kopf. Genau, den haben wir dann ja auch mitgenommen, hier zur Dienststelle und in die Zelle gebracht. Hier, das ist halt so im Kopf geblieben. Wir hatten dann noch eine psychisch kranke Person, die halt im Krankenhaus auch die ganze Zeit ein bisschen lauter geworden ist, halt rumgeschrien hat und die waren am Bett gefesselt halt mit den Handschellen, damit sie sich, weil sie halt um sich geschlagen hat und so. Genau, das war halt sehr, sehr laut und so, das war halt auch irgendwie sowas einem voll im Kopf geblieben. Das ist halt einfach so Sachen, die sehr, ja, also für mich persönlich zumindest sehr außergewöhnlich waren, ja.
Das dreimonatige Praktikum während des Studiums, also als Vorgeschmack aufs Berufsleben. Bei Jill hat das geklappt. Sie will auf jeden Fall dabei bleiben und freut sich darauf, bald eine richtige Polizistin zu sein. Und ehrlich gesagt, ich kann's verstehen, schon ein einziger Tag auf Streife birgt einiges an Aufregung. So auch, als wir gerade wieder durchs Weserbergland, konkret Richtung Hillixfeld fahren, auf Streife eben und uns ein Notruf aus Emmertal erreicht. Ein Randalierer. Über 10 Kilometer also mit Blaulicht oder besser Sonder- und Wegerechten durch die ganze Stadt und dann nach Emmertal. Schon das Ortsschild passiert, also fast angekommen, erreicht uns ein weiterer Funkspruch von einem anderen Streifenwagen, der vor uns da war. Wir sollen uns beeilen. Ein klares Signal für eine heikle Lage vor Ort. Der mutmaßliche Randalierer war nicht sonderlich friedlich. Polizeikommissar Labinot Saidia.
Diese Person hat im Rahmen der ersten Befragung die eingesetzten Beamten, die schon vor uns vor Ort waren, angefangen zu beleidigen. Und darüber hinaus ist noch bekannt geworden, dass eine Bedrohung auch noch letztendlich da eine Rolle gespielt hat, zum Nachteil einer anderen Person und eine versuchte Körperverletzung auch noch. Also die Person hat bereits, bevor wir am Einsatzort angetroffen sind, versucht, eine andere Person zu schlagen in dem Fall, sodass wir letztendlich drei Straftatbestände haben. Wir haben da einmal die versuchte Körperverletzung, die Bedrohung und beispielsweise jetzt auch die Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Beamten.
Bedeutet, wir wussten, dass wir auf eine Person treffen, die mutmaßlich aggressiv oder gewalttätig sein würde. Ist man da als Polizeibeamter nicht manchmal auch nervös oder hat sogar ein bisschen Angst?
Das ist jetzt nicht so, dass man Angst hat, ne? Man weiß ja ganz genau, mit welchen Kollegen man dahin fährt. Wenn es heikle Situationen sind, dann fährt man da auch nicht alleine hin, sondern fährt vielleicht sogar mit mehreren Streifenwagen dahin. Und man kennt die Kollegen jetzt über die Jahre natürlich auch schon sehr gut und weiß, wer daneben einem steht und mit wem man diese Einsätze abarbeitet. Also ein Gefühl von Angst oder ähnliches würde ich jetzt nicht beschreiben. Das kommt jetzt nicht auf. Natürlich ist das manchmal so, dass ein heiklerer Einsatz reinkommt und der Puls dann schon nach oben geht. Das merkt man schon. Gerade weil am Funk auch viel erstmal sehr dramatisch klingen kann. Ne? Man muss sich erstmal vor Ort hinfahren. Die Informationen, die man noch aufschnappen kann auf der Einsatzfahrt, nimmt man natürlich mit. Und dann muss man vor Ort aber erstmal trotzdem sich davon lösen und den Sachverhalt rechtlich neu bewerten.
Also auch ein bisschen viel zu tun, um wirklich Angst aufkommen zu lassen. Damit zurück zu unserem Randalierer in Emmertal. Vor einem Restaurant habe er versucht, einen Lieferanten zu schlagen. Dann habe er im Lokal randaliert. Als unsere Streifenkollegen ankamen, war er nicht kooperativ, weshalb sie ihm die Hände mit Handschellen fixierten. Alle Versuche, das Ganze vor Ort zu klären, scheiterten an dem mutmaßlichen Randalierer, der weder seinen Personalausweis rausrücken, noch die Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte einstellte, alles dokumentiert von den Bodycams der Polizisten. Also musste der sichtlich alkoholisierte Mann mit auf die Wache. Während die Zeugen im Regen vor dem Lokal befragt wurden, die Situation und die mutmaßlichen Taten des Mannes schilderten, der dort herumgeschrien und mit seinem Hund an der Leine herumrandaliert haben und dabei auch Drohungen ausgesprochen haben soll, nachdem es zu einem Streit mit einem Lieferanten vor dem Lokal gekommen sei, kam auf der Wache neben dem sehr hohen Promillewert des Mannes ein weiteres pikantes Detail ans Licht.
Darüber hinaus ist über Büroermittlungen bekannt geworden, dass die Person eine Gesamtfreiheitsstrafe noch abzusitzen hat, die 7 Monate beträgt. Das bedeutet also, dass ein Haftbefehl gegen diese Person vorliegt und die Person jetzt erstmal durch uns einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wird, ne? Damit diese Gesamtfreiheitsstrafe abgesessen werden kann. Das gilt es jetzt noch im Rahmen der nächsten Maßnahmen so zu klären.
Und das war nicht das Einzige, was am Ende dieser Schicht noch zu klären war. Schließlich wartete der vierbeinige Begleiter des Mannes noch immer in der Wohnung, in die der verhaftete Mann in den nächsten Monaten wohl nicht zurückkommen wird. In so einem Fall ist es auch die Aufgabe der Polizei, die Haustiere entweder Verwandten oder dem Tierheim oder der Feuerwehr zu überlassen und damit das Wohl des Tieres zu garantieren. Für diesen Hund gab es ein vermeintliches Happy End, und zwar nicht hinter Tierheimgittern. Ein Bekannter von dem Beschuldigten klärte sich bereit, sich erstmal um ihn zu kümmern. Das war also das aufregende Ende meiner Spätschicht bei der Polizei in Hameln. Und auch wenn alles dazwischen unmöglich vorauszusagen ist, so wie der Anfang einer Schicht, läuft auch das Ende immer gleich ab.
Grundsätzlich ist es so, dass wir zu einer gewissen Zeit, zum Dienstende, wenn die nächsten Kollegen, also der Folgeschicht, auch schon da sind, dass wir dann unsere Fahrzeuge nach und nach abrüsten. Das bedeutet also, dass wir unsere Führungs- und Einsatzmittel, die wir selbst an der Person tragen, oder eben unsere Einsatztaschen mit unseren Formularwesen oder ähnliches, dass wir die von unseren Fahrzeugen runternehmen, sodass die Nachtschicht jetzt in unserem Fall die Fahrzeuge dann ganz normal übernehmen kann. Ne? Dazu gehört auch, dass wir gucken, dass die Fahrzeuge möglichst vollgetankt sind, dass die Kollegen einen reibungslosen Start in ihren Nachtdienst dann letztendlich haben. Und es wird auch so sein, das hast du ja zu Dienstbeginn schon mitbekommen, dass immer der Chef oder die Chefin der Vorschicht die Lage vorträgt, dass er auch die Lage an die Nachtschicht übergibt, damit die auf dem neuesten Stand sind und wissen vielleicht an welchen Einsatzorten was genau passiert ist und ob irgendwelche Folgemaßnahmen getroffen werden oder ähnliches oder getroffen werden müssen vielmehr. Und dann, wenn das alles abgehakt ist und die Folgeschicht ganz normal ihre Fahrzeuge übernommen hat und auch die Lage übernommen hat, dann ist es so, dass wir dann unseren Feierabend haben.
Wir haben Feierabend. Das war's also mit Radioaktiv auf Streife. Ich muss sagen, ich bin echt relativ K.O. nach dieser Schicht, aber der Tag hat gehalten, was er versprochen hat. Und ich habe wirklich einiges an Action miterleben dürfen. Von Verfolgungsfahrt über Ladendiebstahl bis hin zu einem mutmaßlichen Randalierer war vieles mit dabei. Ich kann also verstehen, warum Polizistin für mein jüngeres Ich immer nach Traumberuf klang, bin aber trotzdem froh, ab morgen dann wieder zurück im Sender zu sein und dann diese Erlebnisse ja auch mit Ihnen teilen zu dürfen. Und wenn Sie das jetzt hören, dann habe ich das ja hiermit getan. Und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß und hoffentlich auf Wiederhören.